Comics sind nicht nur eine multimodale Kommunikationsform, sondern auch eine intermediale Kunstform. In diesem Vortrag gehe ich der Frage nach, wie Intermedialität als Strategie zur Erforschung der eigenen Identität dienen kann. Denn die Spannung zwischen unterschiedlichen Medien scheint besonders gut geeignet, um die Komplexität und Vielfalt von Subjektivität darzustellen. Sowohl mein Ansatz als auch meine Analysen werden von der Verzahnung von Intermedialität und Intersektionalität geleitet. In einem Sonderheft zu Comic Studies und Queer Theory wird diese Verbindung auf den Punkt gebracht. Darik Scott und Ramzi Fawaz formulieren eine ähnliche Leitfrage. How might a medium made up of the literal intersections of lines, images and bodies capture the values of intersectional analysis? Solche wortwörtlichen Intersektionen von Linien, Bildern und Körpern finden wir überall im Comics-Medium. Aber die intermedialen Intersektionen erscheinen mir besonders relevant. Und diese Intersektionen möchte ich anhand von einschlägigen Beispielen aus den autobiografischen Werken von Emil Ferris und Dominique Goblet zeigen. Dadurch möchte ich das Potenzial der Intermedialität für eine intersektionale Analyse entfalten. Ursprünglich wollte ich auch Nora Krugs Heimat besprechen, aber aus Zeitgründen habe ich diesen Teil weglassen müssen. Aber wir können gerne ihr Werk in die Diskussion einbringen. Ganz kurz zur Organisation meiner Präsentation. Es gibt zwei Teile, einerseits Theorie, andererseits Praxis oder Begriffe und Bilder. Beide Seiten informieren sich gleichzeitig. Vorneweg möchte ich auch kurz erläutern, warum ich die zwei Autorinnen zusammenbringe. Aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, amerikanisch und franco-belgisch, schaffen Emil Ferris und Dominique Goblet poetische Comics, um den Begriff von Thierry Grünstein zu verwenden. Poetische Comics versus im Vergleich zu narrativen Comics. In poetischen Comics hat das, was uns gezeigt wird, nicht immer eine explizite narrative Funktion. Trotzdem tragen diese visuellen Elemente zur Darstellung der Subjektivität bei. Beide KünstlerInnen bedienen sich ähnlicher Mittel, vor allem der Intermedialität und Abstraktion, um die Subjektivität der ProtagonistInnen, insbesondere Aspekte der Identität und Differenzen, darzustellen. Noch wichtiger scheint mir die Rolle von Intermedialität und Abstraktion in diesen zwei Werken, um emotional und körperlich schwierige bis zu traumatischen Erfahrungen, also Schlüsselmomente in dem Leben der ProtagonistInnen, nicht nur darzustellen, sondern auch um diesen Erfahrungen eine Form zu verleihen. Zunächst möchte ich kurz anreißen, was ich mit intermedialen Intersektionen meine, beziehungsweise Intermedialität. Im Hinblick auf die Etymologie ist zuerst die Vermittlungsfunktion dieses Begriffes zwischen unterschiedlichen Medien zu unterstreichen. Intermedialität definiert Werner Wolf als, Zitat, eine intendierte, in einem Artefakt nachweisliche Verwendung oder Einbeziehung wenigstens zweier konventionell als distinkt angesehene Ausdrucks- oder Kommunikationsmedien. Diese Definition betrifft in gewissem Maße alle Comics, insofern als die Kombination und Gegenüberstellung von Wort und Bild per se intermedial ist. Eine weitere Präzisierung Wolfs zeigt aber, worum es in meiner Untersuchung geht. Er schreibt, in der Literatur umfasst es unter anderem das experimentelle Ausloten und Erweitern der Grenzen des eigenen Mediums, das Schaffen metafiktionaler und ästhetischer Reflexionsräume oder die Stärkung, aber auch Unterminierung ästhetischer Illusion. Zitat Ende. Durch meinen Schwerpunkt auf Intermedialität oder genauer gesagt auf intermediale Strategien, die Reflexionsräume schaffen können, möchte ich zeigen, wie das Ich in autobiografischen Graphic Novels und Graphic Memoirs einerseits konstruiert und andererseits abstrahiert und dadurch behauptet wird. Als Beitrag zu dieser Tagung, die das transformative Potenzial des Intersektionalitätskonzepts für Comicforschung erkennt, möchte ich das transformative Potenzial des Comics-Mediums untersuchen und dabei zeigen, wie die ausgewählten Werke in ihrer Intermedialität neue Erkenntnisse für die Identitätsstiftung bieten können. Ohne zu nah an der Biografie der zwei Autorinnen festzuhalten, ist es trotzdem wichtig, wie deren Identität ihre künstlerische Produktion beeinflusst, um eine Leitfrage der Tagung direkt anzusprechen. Beide Werke sind auf einer Weise autobiografisch und hier möchte ich auf die grundlegende Idee von Elizabeth Al-Raffay hinweisen, denn sie prägt meinen Ansatz. Ich zitiere Al-Raffay: "Autobiographical comics never claim to offer a direct mimetic representation of the world, but rather an interpretation of events as they are experienced by the artist, with aspects that are quite obviously and deliberately exaggerated, adapted, or invented." Weiterhin hilft uns der Begriff Autographics, der von Gillian Whitlock als Genre innerhalb grafischer Erzählungen definiert wird. Und Gillian Whitlock sieht das spezifisch als Dimension von Graphic Memoir. Sie betont den Status dieses Begriffes als Working Concept, Arbeitskonzept also, und wie der Begriff sowohl Theorie als auch Praxis umfasst. Am Wesentlichen für Whitlock ist die Dimension der Verkörperung. Ich zitiere: "Embodiment, the presence of a somatic body, its senses, consciousness and memories, its very anatomy is the heart of autographics. Figuring the self in the frame of memoir is an intimate art that draws attention to how cultural and ideological discourse shape when the body becomes visible and what this visibility of the body and its parts means." Oder prägnanter formuliert, in Anlehnung an einen früheren Aufsatz von Whitlock, geht es hier um the subject positions that narrators negotiate in and through comics. Das heißt, wie ErzählerInnen ihre Subjektivität in und durch Comics erforschen und behaupten. Diese Idee wird in den Beispielen von Ferris und Goblet unterschiedlich zum Vorschein kommen. Und damit komme ich zum zweiten Teil meiner Präsentation, wo ich diese theoretischen Überlegungen durch einige Beispiele illustriere. Zunächst mit Emil Ferris, My Favorite Thing is Monsters, aus dem Jahre 2018. Diesen Teil fasse ich so zusammen als Transmedial Transgression oder die Kunst der Selbstbefreiung. Die Graphic Novel My Favorite Thing is Monsters lese ich unter dem Begriff des Autographics, denn die gleichzeitige Formation und Konstruktion und schließlich Behauptung der Hauptfigur stehen im Zentrum dieses Werkes. Die Graphic Novel enthält eine weitreichende Geschichte mit mehreren Erzählsträngen, die sich nicht leicht verknüpfen lassen. Wir haben sowohl eine Familiengeschichte, die von Krankheit geprägt ist, als auch ein sozialkritisches Bild der amerikanischen Gesellschaft der 1960er Jahre. Darüber hinaus fließen gegenwärtige wie vergangene welthistorische Ereignisse in die Geschichte hinein, wie etwa das Attentat auf Martin Luther King Jr. oder der Holocaust. Diese Graphic Novel ist vor allem aber eine Coming-of-Age-Story. Und darauf möchte ich mich konzentrieren, denn in dieser Story sehen wir am besten die Verzahnung von Intersektionalität und Intermedialität. Durch viele Intersektionen wird die Entwicklung der queeren Hauptfiguren gezeigt. Und das sind Intersektionen nicht nur von Linien, Körpern und Bildern, sondern auch Intersektionen von der sogenannten E- und U-Kultur. Wir haben Pulp-Comics und Horrorfilme, genau wie wir klassische Kunstwerke haben. Und durch die vielen Intersektionen werden auch die Werte einer intersektionalen Analyse deutlich. Ich möchte einen Schlüsselmoment in der Graphic Novel näher anschauen. In der Schule wird die Protagonistin Karen Race zur Außenseiterin gemacht. Eine Identität, die sie dann gerne annimmt. Sie stellt selbstbewusst fest, I've given up my fear of being different. Trotzdem wird Karen von den anderen SchülerInnen regelmäßig tyrannisiert und dieses Mobbing kulminiert, indem eine Gruppe von 4 Schülern sie mit Gewalt bedroht. Es wird visuell angedeutet, dass die Schüler die Absicht haben, sie zu vergewaltigen. Die Situation oder genauer gesagt die Erinnerung an das Ereignis wird zunächst von Karen aus Comic gezeichnet. Dann wird die traumatische Erfahrung fragmentiert und abstrahiert. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Und abstrahiert auf einer sowohl thematischen als auch visuellen Ebene. Ich zitiere Karen hier oben. All at once, I felt like I was trapped in an abstract painting. Wir sehen, wie der Gewaltakt durch die Fragmentierung der ganzen Seite abstrahiert wird. Darüber hinaus dieses Gefühl, in einem Gemälde gefangen zu sein, ist nicht nur metaphorisch zu verstehen, sondern buchstäblich. Es hat seine Gründe und ich komme gleich darauf zurück. Als die Schüler Karen angreifen, versucht sie sich mit Gewalt zu verteidigen und wird dann überraschenderweise von einem anderen Mitschüler, Franklin, der auch Außenseiter ist, aus dieser bedrohlichen Situation gerettet. Um die Befreiung dann fortzusetzen, nimmt Karen Franklin ins Kunstmuseum. Das Kunstmuseum ist das Art Institute of Chicago und das ist ein formativer Ort für Karen. Dort wurde sie von ihrem Bruder in die Welt der Kunst eingeführt. Durch ihren Bruder lernte sie nicht nur das Zeichnen als Möglichkeit des Selbstausdrucks, sondern auch das Sehen. Und Sehen im Sinne von Analyse und Interpretation, wie auch Verstehen und sich einfühlen. Damals mit ihrem Bruder stieg sie buchstäblich zum ersten Mal in ein Gemälde hinein, lief durch es hindurch und gewann dadurch neue Sichtweisen. In dieser Szene jetzt mit Franklin scheint es, als ob Karen diese Macht an Franklin weitergibt. Er steigt nicht in das Gemälde hinein, aber er wird in die Figuren der Gemälde verwandelt. Und hier sehen wir die Verwandlung Franklins. Ich zitiere Karen: When Franklin saw a painting that he liked, he became the woman in the painting. Auf diesen beeindruckenden Seiten wird Franklin, ein schwarzer, vernarbter, queerer Junge, gleichzeitig imaginiert und dargestellt und eben dadurch ermächtigt, Raum und Zeit, sogar Race, Klasse und Geschlecht zu überschreiten. Durch die Intermedialität dieser Graphic Novel ist Transmedialität, Transformation und Selbstbefreiung auch möglich. Ich komme zum zweiten Beispiel, Dominique Goblets Faire semblant, c'est mentir. Diesen Teil fasse ich als Subjektivität und Trauma, Zeichnen, Übermalen, Überwinden zusammen. Im Vergleich zur Coming-of-Age-Story in My Favorite Thing is Monsters stehen hier Erinnerungen im Vordergrund. Faire semblant, c'est mentir, so tun als ob heißt Lügen, ist ein autobiografisches Werk von Dominique Goblet, das 2007 in Frankreich erschien und das inzwischen ins Deutsche übersetzt wurde. Erzählt wird zum größten Teil im Rückblick von den schwierigen Beziehungen der Protagonistin Dom, einerseits zu ihrem alkoholkranken Vater, andererseits zum eigenen Partner. Es gibt eine klare Aufteilung in 4 Kapitel mit einem kurzen Comic vorangestellt, der eine glückliche Kindheitserinnerung einer Mutter und Tochter darstellt. Goblet zeichnet mit Wachsmalstiften und Bleistiften und macht selbst das Lettering. Fair ist aber auch, aber ich weise hier darauf hin, weil die großen Variationen in der Schrift zur Vermittlung der Subjektivität beitragen. Insbesondere Stimmen und Emotionen werden durch die Schwankungen in der Schrift vermittelt. Hier nur als Beispiel und auch um einen Eindruck zu geben, um ein Bild der schwierigen Beziehung zum Vater kurz zu zeigen. Im Kontrast zu diesen lauten und aggressiven Stimmen in diesen Panels, die Sie hier sehen, zeige ich Ihnen auch einige stumme Panels. Ganze Seiten ohne Worte, die weiterhin zur Stimmung beitragen. Hier als Beispiel sehen Sie die geisterhafte Figur, die die ehemalige Freundin des Freundes symbolisiert. Die Protagonistin leidet an Migräne, was hier durch abstrakte Formen dargestellt wird. Hier haben wir wieder stumme Panels. Aber die eigentliche Dimension der Abstraktion, die ich hier näher anschauen möchte, wird mit Intermedialität verzahnt. Wie bei Ferris handelt es sich um eine Szene der Gewalt, ein Kindheitstrauma und die Verharmlosung davon. Und Intermedialität und Abstraktion erscheinen als Strategien, um sowohl die Erfahrung darzustellen, als auch um sie zu überwinden. Akustische Details spielen hier eine große Rolle und eine Zersplitterung ist auch zentral für die Darstellung. Die kontrastierenden Erfahrungen der Tochter einerseits und des Vaters andererseits werden weiterhin visuell und verbal zersplittert, indem es keine Korrespondenz oder vielleicht besser gesagt, indem es einen Widerspruch zwischen Text und Bild in den Panels gibt. Die visuellen und verbalen Tracks geraten sozusagen aus den Fugen. Die Katastrophe, der der Vater Aufmerksamkeit schenkt, passiert im Fernsehen, wohingegen eine andere Katastrophe sich in seinem eigenen Hause abspielt. Wie bei Ferris wird die Szene der Gewalt auf eine Seite gefasst, aber anders als Ferris, die Szene verdichtet und abstrahiert, wird die Gewalt hier klar und deutlich auf einer Seite gezeigt. Bemerkenswert ist dann, wie im letzten Kapitel der Stil und das Medium sich drastisch ändern. Ich zeige Ihnen die letzten Seiten des Textes. Es scheint, als ob die Panels mit Öl übermalt wurden. Zum Teil ist es vollständige Abstraktion. Worte brechen mal durch, aber man muss vermuten, wer spricht. Die Malerei hat einerseits einen verfinsternden, andererseits einen beruhigenden Effekt. Ein weiterer Eindruck, der hier entsteht, ist, dass Chaos und die Verwirrung des Traumas eine Art Messiness der vorigen Seiten bzw. der vorherigen Jahre werden durch die abstrakte Malerei überzogen und weggewischt. Die Möglichkeit, im Comics-Medium Wort und Bild zu zersplittern, hilft dabei, dem Trauma eine Form zu verleihen. Und das Trauma wird durch die Intermedialität, insbesondere die abstrakte Malerei, vielleicht sogar überwunden. In diesem Vortrag beschäftigte ich mich mit der Verbindung zwischen Intermedialität und Identitätsstiftung. Insbesondere mit den Fragen, wie hilft Intermedialität dabei, Identität zu konstruieren und rekonstruieren? Wie denken KünstlerInnen durch ihr Medium? Wie schaffen sie durch Bilder ein Bild von sich selbst? Den Aspekt der Abstraktion habe ich hier zwar nur gestreift, aber sie spielt eine wesentliche Rolle bei diesen Überlegungen. Die Werke, die ich heute besprochen habe, fordern uns heraus, über die Definition, die Grenzen und Möglichkeiten des Comics-Mediums produktiv nachzudenken. Die poetischen Comics von Ferres und Goblet bieten uns ein Spektrum von unterschiedlichen intermedialen Strategien und künstlerischen Stilen. Bei Ferres hatten wir detailreiche Zeichnungen, die an realistische Malerei erinnern oder die sogar auch direkt darauf anspielen. Bei Goblet hatten wir abstrakte Malerei, die die vorherigen Zeichnungen und Panels kontrastiert und verdeckt. In beiden Werken spüren wir eine Spannung zwischen den unterschiedlichen Medien. Und diese Spannung hebt auch die verschiedenen Dimensionen der Figuren hervor. Darüber hinaus wird nicht nur die Komplexität und Vielfältigkeit der Identität klar, sondern wir sehen, wie die Darstellung des Ichs immer eine Konstruktion und Interpretation ist, um wieder auf El Rafai hinzuweisen. Eine Besonderheit des Comics ist es, dass wir nicht nur die Perspektive, wovon und worüber erzählt wird, immer sehen können, sondern wir können uns die Entstehungsprozesse fast vor Augen führen. Dadurch sind neue Wege der Einfühlung möglich, sowie neue Erkenntnisse in den ewigen ontologischen und erkenntnistheoretischen Fragen. Was ist Realität und wie wird eine Beziehung zwischen Kunst und Realität geschaffen? Was weiß ich und wie kann ich es wissen? Diese Werke zeigen, wie das Medium Comics, insbesondere intermediale Strategien, Raum schaffen, wo man formal experimentieren kann, um unterdrückten Aspekten der Identität freien Lauf zu lassen oder verdrängte Erfahrungen durchzuarbeiten, um einengende gesellschaftliche und interpersonale Grenzen in Frage zu stellen und um sie dann schließlich zu überschreiten. Ich danke Ihnen und freue mich auf die Diskussion.